Schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Ja, wir nehmen uns jedes Mal vor, ein bisschen früher loszufahren, aber um dies und jenes dazwischen. Aber ein bisschen Adrenalin tut ja auch gut hier für Nils. Inzwischen sind wir angekommen beim 5. Kapitel im 1. Korintherbrief. Die Korinther, eine Gemeinde, die von Paulus gegründet worden ist und eine Gemeinde, bei der Paulus lange gewesen ist. 1,5 Jahre war er dort und in anderen Gemeinden dagegen war nur manchmal 3 Wochen. Da war die Gemeinde gegründet und sie konnte leben und das war garantiert. Aber in Korinth hat es ein bisschen länger gedauert. In Korinth waren ganz viele verschiedene Leute. Das war vielleicht ein Grund. Ganz viele verschiedene Prägungen, ganz viele verschiedene Länder waren eine Hafenstadt. Und Paulus hatte sehr mit den Korinthern zu tun, hat Briefe geschrieben, sie ermahnt, hat seine Leute hingeschickt, den Timotheus, das haben wir in Kapitel 4 gelesen. Timotheus sollte also dahin und sollte die Korinther erinnern an die Lehre des Paulus. Das war Paulus wichtig, dass sie gerade davor sind, dass dies mit der Lehre stimmt, dass das, was Gutes auch gut genannt wird und das, was Schlechtes auch schlecht genannt wird. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig für uns. Ja, warum gibt Gott uns Gebote? Warum sagt er, du sollst nicht lügen? Weil es gut für uns ist, wenn wir nicht lügen. Es ist gut für uns. Ich habe mal im Vertrieb gearbeitet. Da ging es um Verkaufszahlen und man sollte schon gerne liefern. Aber die haben eins gesagt, sagt nichts Verkehrtes. Irgendwann habt ihr so viel gesagt, wenn ihr das mal hier anfangt, dann dort und dort und dort. Irgendwann habt ihr so viel gesagt, dass ihr gar nicht mehr behalten könnt, mit wem ihr was besprochen habt, wie, auf welche Art und Weise. Und dann verstrickt ihr euch und dann werdet ihr unglaubwürdig. Und dann seid ihr als Vertriebler, als Mitarbeiter nicht unbedingt brauchbar mehr. Also Gott gibt uns die Gebote, weil sie gut für uns sind. Es ist gut für mich, wenn ich die Wahrheit sage und nichts verschleier oder ja. Ich war in der Lehre, ich habe geflügt und das war der Schlag neben der Bundesstraße. Ich komme abends nach Hause und dann fragt der Chef beim Abendessen, na und wie ging's? Och, sag ich, ich glaube, ich bin bisschen weit rübergekommen, so zur Bundesstraße hin. Och, sagt er, wenn du mal nicht die halbe Bundesstraße umgeflügt hast, geht das ja. Also neben der Bundesstraße war noch ein Radweg und daneben war so ein Graben und oben an der Grabenkante war ich so ein bisschen weiter rübergekommen. Den nächsten Tag sagt er, Mensch, du hast ja doch die halbe Bundesstraße umgeflügt. Aber war ja nicht so schlimm, ich hatte es ihm ja vorher gesagt. Und manchmal muss man ein bisschen offensiver drauf zugehen und sagen, wenn Fehler ist, dann kann der immer noch korrigiert werden. Das habe ich an einer Mitarbeiterin geschätzt, die hat meine Proben aufgearbeitet und dann sagt sie, die Probe, die ist mir runtergefallen. Naja, habe ich gedacht, dann ist eine Probe mal nicht runtergefallen und das erhöht die Glaubwürdigkeit. Denn wenn alle Zahlen immer da sind, dann ist das perfekt gelaufen und perfekt gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also es ist gut für uns, wenn wir die Wahrheit sagen. Es ist gut für uns. Und deshalb schickt er den Timotheus nach Korinth, damit Timotheus die Korinther an die Lehre erinnert. Und er sagt weiter, ich will die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen, wenn ich komme. Paulus hat den Brief ja geschrieben, weil Leute aus der Korinther Gemeinde gekommen waren zu ihm und hatten so einiges erzählt, was da so los ist in Korinth. Und Paulus arbeitet ein Thema nach dem anderen ab und er sagt, manche sind bei euch sicherlich aufgeblasen. Die plustern sich auf, ihr kennt das von den Hühnern, nicht? Die plustern sich manchmal auf und dann sind die ein Drittel manchmal größer, das macht der Pfau ja auch, nicht? Der plustert sich so ein bisschen auf, stellt sich wichtig. Gut, das hat andere Gründe, aber es gibt auch Leute, die plustern sich so ein bisschen auf und wollen gerne wichtig sein. Und Paulus sagt, haben diese, die sich wichtig machen, auch die Kraft, haben diese auch geistliche Kraft, dass sie etwas bewirken können zum Positiven? Oder plustern sie sich einfach nur auf, um größer zu scheinen? Und Paulus fragt, ich will kommen, sagt er in Kapitel 4 Ende, ich will kommen, aber wie soll ich denn kommen? Soll ich kommen, dass ich aufräume mit der Rute, hier und da mal zwischenschlagen, oder soll ich mit Liebe kommen, in der Liebe des Christus? Ja, und so müssen wir uns denn verhalten. Wie wollen wir den anderen begegnen und die anderen uns? Müssen die uns korrigieren oder benehmen wir uns so, dass sie uns lieb haben? Und in Kapitel 5 wird jetzt noch ein weiteres Problem angesprochen, von dem Paulus hörte, nachdem die Hausgenossen der Chloe gekommen waren, diese aus Korinth. Die Gemeindemitglieder hatten ihm erzählt und jetzt spricht er ein anderes Problem an, von dem er gehört hat. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Dass einer seines Vaters Frau habe und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Ja, Unzucht, der hatte einer seines Vaters Frau. Ja, das ist jetzt nicht die Mutter, wahrscheinlich hatte der Vater nochmal geheiratet und vielleicht war er verstorben, wie auch immer. Da hatte jemand mit der Frau seines Vaters eine Beziehung angefangen. Ja, wir kennen das auch aus der Bibel. Wir kennen das durchaus auch aus der Bibel. Aus dem Alten Testament. Zweimal, denke ich, wird sowas angesprochen. Zum einen war da der Ruben, der Sohn Jakobs. Und Jakob hatte zwei Frauen. Er war ja übers Ohr gehauen worden von seinem Schwiegervater. Er hatte dem Schwiegervater gesagt, ich möchte die Rahel heiraten und deshalb arbeite ich für dich. Und der Laban, der hatte das Hochzeitsfest organisiert und hatte dann die Lea dem da in der Hochzeitsnacht in die Brautkammer gebracht. Und er war betrogen worden. Und dann hat der Jakob sich beschwert und in der nächsten Woche wurde nochmal Hochzeit gefeiert, aber mit der Rahel. Das waren zwei Frauen. Und weil die Rahel keine Kinder haben konnte, sagte die, komm, nimm doch auch meine Magd zur Frau. Und die Lea sagte auch, nimm auch meine Magd zur Frau. Also hatte er insgesamt vier Frauen. Und Ruben war der Älteste, der Erstgeborene. Und der fand die eine von den Nebenfrauen, die Bilha, ganz reizend und hat sich mit ihr eingelassen, hat mit ihr geschlafen. Und Israel oder Jakob, der war böse, das geht nicht, das gehörte sich nicht. Und Ruben ist abgesetzt worden als Erstgeborener. Es hatte Konsequenzen, so etwas geht nicht. So etwas geht nicht, das gehört sich nicht, das will Gott auch nicht. Das ist nicht gut für uns Menschen, diese Sache. Wieder, es, Das geht nicht. Gott möchte das nicht, weil es nicht gut für uns ist. Und deshalb hat Gott ein Gebot erlassen und hat gesagt, das macht bitte nicht. Und dann kennen wir das auch noch aus der Familie von David. David hat spät im Alter nochmal geheiratet. Das war keine gewöhnliche Heirat. David war alt und krank. Und es gab, das war damals die Art der Altenpflege, dass eine junge Dame den alten Mann, den alten König nochmal heiraten musste, weil sie die Altenpflegerin sein sollte. Manchmal können alte Leute nicht mehr so Wasser halten und dann müssen die gewickelt werden oder wie auch immer, brauchen besondere Pflege. Vielleicht war das bei David schon der Fall. Er brauchte eine Altenpflegerin und es wurde eine hübsche junge Dame gefunden, die Altenpflegerin sein sollte, Altenpflegerin des Königs. Das war Abishag und sie musste den David heiraten, weil es damals nicht üblich war, eine Altenpflegerin zu haben, die sich um jemand Älteren kümmert, um die intimsten Sachen, und wenn die nicht verheiratet waren. Also hat die den geheiratet. David war tot und Salomo war König. Und jetzt kommt der andere Sohn an, der war ein bisschen älter als Salomo und sagt, ich möchte gern die letzte Frau meines Vaters heiraten. Das war auch, da hat er eine Grenze überschritten. Das war die Frau seines Vaters gewesen und das geht nicht. Das geht nicht. Wir waren nun 3 Jahre in Madagaskar und an einer Stelle war das so, da hatte der König keine Kinder und ist verstorben. Und seine Frau, die Witwe, hat jemand anders geheiratet. Und das erste Kind, das war dann der König. Das war der Nachkomme des Königs. Das heißt, wollte Adonja sich irgendwie doch noch das Königtum erschleichen, so durch die Hintertür hintenrum, indem er die Frau seines Vaters heiratete. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Gott möchte das nicht. Es ist nicht gut für uns. Es ist nicht gut für uns. Also diese Form, also das geht nicht. Und das war schlimm, dass das in der Gemeinde war. Das war schlimm, dass das in der Gemeinde war. Und Paulus muss das ansprechen. Es ist nicht das erste Thema, was Paulus anspricht. Es kommt im 5. Kapitel, aber Paulus muss es ansprechen. Und Paulus sagt, ich möchte die Kraft der Leute kennenlernen, die geistliche Kraft. Er sagt, einige sind aufgeblasen. Ich möchte die Kraft kennenlernen. Wenn so etwas passiert in der Gemeinde, was Gott nicht möchte, dann ist das die normalste Reaktion von der Welt, dass man Leid trägt. Es ist etwas passiert in der Gemeinde, was nicht gut ist, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Das darf nicht sein. Wir sollten traurig darüber sein. Und das sollte Folgen haben. Ruben wurde enterbt und Adonja, der die Frau seines Vaters heiraten wollte, hat sein Leben damit verwirkt. Adonja musste sterben. Sünde hat Folgen, entweder zerstört sie uns oder sie muss ausgemerzt werden. Sünde muss Folgen haben und hat Folgen, entweder zerstört sie uns selber oder sie muss ausgemerzt werden. Und weil die Gefahr ist, dass Sünde uns zerstört, müssen wir sie aus unserem Leben, aus der Gemeinde hinausbekommen. Und Paulus stellt den Korinthern jetzt zwei Reaktionen auf so eine Sünde vor. 1. Korinther 5, Vers 2. ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach anwesend, aber im Geiste abwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Paulus stellt zwei Reaktionen vor, zum einen aus der Mitte weg. Sünde, wie gesagt, muss aus der Gemeinde weg, weil sie uns, die Einzelnen, aber auch die Gemeinschaft kaputt macht. Sünde muss weg. Hier ist das die Unzucht, das muss weg. Das muss ganz klar gebrandmarkt werden, dass das nicht gut ist und dem muss Einhalt geboten werden. Das ist das, was Paulus für die Gemeinde vorschlägt. Und jetzt hat er einen Vorschlag gegenüber demjenigen, der diese Tat begangen hat. Und das hört sich irgendwie komisch an. Paulus sagt, er soll dem Satan überliefert werden, damit das zum Fleisch verdorben wird, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Also es geht Paulus nicht nur darum, dass das wegkommt, sondern dass auch derjenige, der diese Tat verantwortet, errettet wird. Also das ist wichtig. Wir sollen immer wieder darauf achten, dass Leute errettet werden. Ob das nun ist durch Weihnachten im Schuhkarton oder durch ein Frühstück, wir sollen einladen zur Errettung. Und wir sollen hinweisen zur Errettung. Und wenn gewisse Sachen da sind, passiert sind, dann sollen wir uns so verhalten, dass es zur Errettung kommt. Und Paulus ist durchaus auch bedacht auf diesen Menschen, der diese Unzucht begangen hat, damit er gerettet wird. Der Geist soll errettet werden. Aber das Fleisch, das bringt Verderben und das müssen wir ins Verderben hineingeben. Und das ist auch der Sinn der Taufe. Das Fleisch soll begraben werden in den Tod. Die Taufe heißt, dass unser Fleisch, unser altes Leben in den Tod gegeben wird. Das Fleisch muss verderben und aus dem Wasser hervor auferstehen. Das ist ein geistliches Leben, was hervorkommt. Geistliches Leben für Gott, was in der Herrlichkeit oder wo das Ziel die Herrlichkeit bei Gott ist. Und das meint Paulus hier. Das Fleisch muss verdorben werden und der Geist soll errettet werden. Und dieser Mensch soll ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft. Wenn er das da weiter drin bleibt in dieser Sünde, das geht nicht, also muss er ausgeschlossen werden. Und dann kommt das hoffentlich dazu, dass ein Umdenken stattfindet bei dem Mann. Und dass er sich besinnt. Und dass er ja, das Fleischliche ablegt, dass er das Fleischliche ja, verderben lässt, damit etwas Geistliches wieder aufersteht. Das ist, wie gesagt, Sinn der Taufe, das Fleischliche, der alte Adam in den Tod unter Wasser und aus dem Wasser kommt geistliches Leben wieder. Und das ist hier gemeint. Das ist hier gemeint. Das ist nichts mit Satans Kult oder was weiß ich. Aber genau das ist hier gemeint. Das Fleischliche, das, was ihn getrieben hat zu der Frau seines Vaters, das muss weg. Das muss verdorben werden. Das muss weg, damit er geistlich ist, er selbst errettet wird und wieder ein wertvolles Glied in der Gemeinde wird. Das ist dem Paulus wichtig. Und der nächste Satz, da steht, euer Rühmen ist nicht gut. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lauterkeit und der Wahrheit. Ja, zuerst sagt er, euer Rühmen ist nicht gut. Euer Rühmen ist nicht gut. Was meint er damit? Ich denke, er meint damit, wie die Leute in Korinth umgegangen sind mit diesem Fall. Es ist in der Gemeinde bekannt geworden und vielleicht haben die Leute gesagt, ja, wisst ihr, die Liebe deckt alle Sünden zu. Oder Hauptsache, es ist doch Liebe da. Hauptsache, die beiden haben sich lieb. Ja, und wir sind so toll, wir tolerieren das um der Liebe willen. Ja, und da haben sie sich gerühmt, wir sind schon weiter, wir sind progressiv, wir sind fortschrittlich. Aber Paulus sagt, euer Rühmen ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, nee. Es muss ein Strich gezogen werden. Es geht um eure Gemeinde und es geht auch um das Heil dieses Menschen. Wenn dieser Mensch etwas tut, was vor Gott nicht recht ist, dann muss das ihm gesagt werden und da können wir das nicht tolerieren. Wenn ihr euch rühmt, dass ihr ganz tolle Leute seid und damit gut umgeht, das stimmt nicht. Das ist nicht gut, euer Rühmen. Denkt dran, wir wollen ungesäuertes essen. Wirklich das Reine, das Ursprüngliche, das, was Gott uns gibt. Und der Sauerteig, ja, da finden Reaktionen statt. Das ist etwas anderes. Ganz interessant. Wir hatten in der Bibelstunde das Thema Passa, zweite Buch Mose. Und wir hatten einen Bäckermeister in der Gemeinde. Der Bäckermeister, also der konnte wirklich was. Hat so manchmal so ein bisschen was erzählt. Er sagte, Bäckermeisterprüfung, ich habe mich gar nicht vorbereitet, ich bin da hingegangen, gut, und dann habe ich das, also er konnte das. Und dann sage ich, nun erzähl du doch mal was über den Sauerteig. Dann hat er was über den Sauerteig erzählt. Ja, sagte er, ich habe ja Hausaufgabe gekriegt, ich soll was über den Sauerteig erzählen. Und ganz interessant, der Sauerteig kommt aus Ägypten. Das ist eine ägyptische Erfindung, der Sauerteig. Die Ägypter haben das entwickelt. Die haben irgendwie festgestellt, wenn das so und so ist, dann schmeckt das zwar anders, aber das schmeckt gut. So, und die Israeliten sollten aus Ägypten raus. Und da hat Gott gesagt, lasst den Sauerteig bitte zurück. Ihr seid für mich jetzt da und alles, was Ägypten ist, was ihr da gemacht habt, wie ihr habt da die Götzen, für die Götzen habt ihr Tempel gebaut und was weiß ich, ja, wir wissen nicht, welche Pyramiden die da gebaut haben und was die Israeliten alles, aber lasst das zurück. Lasst den ägyptischen Kram zurück. Ihr seid jetzt Gottes Volk. Ihr seid jetzt Gottes Volk und ich möchte in eurer Mitte wohnen. Es ist etwas Neues. Etwas ganz Neues wird sein. Lasst das ägyptische Zeug zurück. Der Sauerteig, lasst den in Ägypten zurück. Und hier nimmt der Paulus Bezug darauf, das Ungesäuerte, das lasst bitte. Und wenn einmal so eine Reaktion anfängt in diesem ganzen Teig, der Sauerteig macht den ganzen Teig oder nimmt Besitz von dem ganzen Teig, von dem ganzen Mehl, es bleibt nichts über. Deshalb, der Sauerteig muss weg. Die Sünde muss weg aus der Gemeinde, damit wir ungesäuert und rein und ursprünglich, so wie Gott uns gedacht hat, für Gott da sein können. Das ist das Bild vom Sauerteig. Und er sagt, das Passa, unser Passa, der Christus, ist geschlachtet. Ja, der Herr Jesus ist unser Passalamm. Der Herr Jesus ist derjenige, dessen Blut ich sage jetzt mal, bei uns an den Pfosten ist, durch dessen Blut wir reingewaschen worden sind und weshalb der Engel des Zorns vorübergeht. Die Israeliten mussten das ja an die Türpfosten von außen streichen und der Engel, der ist da durchgegangen, ist durchgegangen, wahrscheinlich gegangen, aber wie ein Sausewind. Er musste ja alle ägyptischen Häuser, alle Häuser, die da sind, passieren. Und dem einen hat er das Blut gesehen, da ist er weitergegangen, bei dem anderen musste er rein, da war kein Blut. Und der Herr Jesus, er hat unsere Sünden getragen. Sein Blut schützt uns. Sein Blut schützt uns. Und deshalb bitte ungesäuert, Sauerteig, Sünde, weg aus der Gemeinde. Und Paulus schreibt weiter, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht durchaus mit den Unzüchtigen der Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind, richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die draußen sind, richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ja, es ist so. Es ist so viel Böses in der Welt und wir wissen noch längst nicht alles. Wir wissen noch längst nicht alles. Wir kennen immer nur die Spitze vom Eisberg, was an Schlechtigkeit in der Welt ist, was alles so geplant ist. Wir kennen das alles gar nicht. Es wird immer jetzt Ukraine-Krieg. Wer hat den Staudamm vermint? Waren es die Russen? Sind es die Ukrainer? Und es ist böse Motive gibt's auf beiden Seiten. Wer hat die Gasleitung gesprengt? Ja, waren es die Russen? Waren es die Klimaaktivisten? Waren es die USA? Wir wissen es nicht. Böse Absichten könnten wir allen unterstellen. Es ist so viel Böses in der Welt. So viel Unterdrückung. Ja, so viel Hunger, obwohl er gar nicht sein müsste. Ja, es ist so viel Böses in der Welt. Darüber brauchen wir nicht. Ja, wir nehmen es zur Kenntnis, aber es ist ja so, nicht? Wir müssen uns um das kümmern, was innerhalb der Gemeinde ist. Was innerhalb der Gemeinde ist. Ja, nun hatte ich beim letzten Mal auch gesagt, Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 5, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Und hier steht, richtet ihr nicht, die drinnen sind. Einmal sollen wir nichts und niemanden verurteilen, bevor die Zeit gekommen ist. Andererseits sollen wir richten, was drinnen ist. Was ist denn nun? In Kapitel 4 geht es, oder Kapitel 3, geht es um die Mitarbeiter im Reich Gottes. Es geht um Petrus, es geht um Apollos, es geht um Paulus. Und da sagt Paulus, verurteilt niemanden. Der eine hat diese Aufgabe, der andere jene. Der eine pflanzt und wieder ein anderer begießt und der dritte düngt. Wir können nicht sagen, alle müssen düngen. Oder jeder muss pflanzen. Das geht nicht. Also verurteilt nicht, wenn jemand düngt und nicht pflanzt, obwohl ihr immer gerne pflanzen würdet. Das geht nicht. Aber das ist eine andere Sache. Aber wenn es um, und da kennen wir auch nicht Gottes Urteil. Das sagt Paulus auch. Denn Gottes Urteil, wie Gott über den einen oder anderen Bruder denkt, bei dem, was er in der Gemeinde macht, das wissen wir nicht. Aber hier in Kapitel 5, da geht es darum, dass wir das beurteilen sollen, was in der Gemeinde los ist und was Sünde ist und was nicht ist, Sünde ist. Und da wissen wir genau, was Gott denkt. Da wissen wir genau, was Gott denkt. Gott hat uns da einen Maßstab gegeben, dass wir wissen können, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und das sollen wir beurteilen und wir sollen die Gemeinde frei halten von Sünde, damit wir rein und heilig Gott dienen können. Das waren die Wochensprüche. Seid heilig, denn ich bin heilig. Ist doch toll, wir sollen so sein wie Gott. Gott möchte, dass wir ihm gleich sind. Gott möchte, dass wir ihm gleich sind. Ganz am Anfang heißt das in der Bibel, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Gott möchte Menschen, die ihm gleich sind. Und Gott möchte auch in der Gemeinde Menschen, die ihm gleich sind, die heilig sind. Solche Leute möchte Gott in der Gemeinde haben. Und Gott hat alles dafür getan. Ja, Gottes Urteil über Sünde steht fest. Also wir wissen, wir haben einen Maßstab, was ist Sünde, was ist nicht Sünde. Und wir kennen das Urteil Gottes über Sünde. Der Sünde Sold ist der Tod. Der Sünde Sold ist der Tod und deshalb sollen wir das Böse aus unserer Mitte, insbesondere in der Gemeinde, entfernen. Das sollen wir machen. Und da habe ich gedacht, das ist so der letzte Gedanke im fünften Kapitel. Da habe ich gedacht, nee, die Predigt kannst du doch so nicht aufhören lassen, oder? Nee, das geht nicht. Da habe ich gedacht, der Sold der Sünde ist der Tod. Aber was steht denn da bei Paulus im Römerbrief? Da steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Komma, nicht Punkt. Komma. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Zeichen stehen schlecht, aber es kann gut ausgehen. Gott hat alles dafür getan. Gott hat alles dafür getan. Das war irgendwann in den Anfang der 80er, da gab es noch nicht so viele Videogeräte und ein Freund von uns, der hatte ein Videogerät, sein großer Bruder hat ihm das geschenkt und hat ihm auch ganz viele Filme geschenkt. Und wir wollten dann ab und zu auch mal einen Film gucken und dann sind wir hin zu ihm und das war schon spät und dann sagt er, nee, also ich muss jetzt ausschalten, ich muss ins Bett. Da haben wir gesagt, Mensch, jetzt wissen wir gar nicht, wie der Film ausgeht. Och, sagt er, geht gut aus, so, jetzt Schluss. Geht gut aus. Die Zeichen stehen schlecht. Der Sold der Sünde, die Folge der Sünde ist der Tod. Aber der Herr Jesus hat alles dafür getan, was notwendig ist, dass wir ewiges Leben haben können, dass wir Gott gleich sein können, dass wir heilig sein können, wie Gott ist. Dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht und dass das Wirklichkeit wird. Dafür hat der Herr Jesus alles getan. Er hat sein Leben hingegeben, ja, er ist Mensch geworden, die Weihnachtszeit kommt und auch das war ein gewaltiges Opfer von dem Herrn Jesus, ein gewaltiges Opfer. Er war ohne Zeit, ohne Raum und hat sich, ich sage immer, reduzieren lassen, hat sich klein gemacht, dass er in ein kleines Baby, in den Körper reinpasste. Und er konnte nichts. Der Allmächtige, der Jesus, er hat die Welt erschaffen. Kolosserbrief, er hat die Welt erschaffen. Ja? Er war so klein und er musste sich wickeln lassen. Das war ein gewaltiges Opfer, dass er Mensch geworden ist. Und es war ein noch größeres Opfer, dass er sich hat ans Kreuz hängen lassen von seinen Geschöpfen, dass er sich hat ermorden lassen von seinen Geschöpfen und dass seine Geschöpfe sein Blut vergossen haben. Er hat sein Blut für uns Geschöpfe gegeben, damit wir alles, wirklich alles haben können, damit wir Gott gleich sein können, damit wir ein ewiges Leben haben können. Und davon sollten wir Gebrauch machen. Davon sollten wir oder Da sollten wir darauf zugehen, dass wir uns rein und heilig machen lassen von ihm und darin dann auch leben.